SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Am Mikrofon ist Carsten Otte. Eigentlich finden die Gespräche zur SWR-Bestenliste an den unterschiedlichsten Orten statt. Aber aufgrund der Corona-Pandemie haben wir das Gespräch auch über die SWR-Bestenliste im April in Hörfunkstudios verlegt, auf das wir uns und das Publikum nicht anstecken. Aus der Jury sind heute zugeschaltet aus Frankfurt die freie Literaturkritikerin Beate Tröger, deren Rezensionen unter anderem auf Zeit Online und in der Wochenzeitung Der Freitag zu lesen sind. Guten Tag, Frau Tröger.
Guten Tag aus dem sonnigen Frankfurt.
Ebenfalls aus Frankfurt hören wir Hubert Spiegel, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort zuständig unter anderem für die von Marcel Reich-Ranitzky gegründete Frankfurter Anthologie. Hallo, Herr Spiegel.
Hallo, Herr Otte, und hallo in die Runde.
Und in einem Kölner Hörfunkstudio sitzt Hajo Steinert, der lange Jahre leitender Literaturredakteur beim Deutschlandfunk war. Guten Tag, Herr Steinert.
Schönen guten Abend auch aus der heiligen Stadt Köln.
Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 7 der Bestenliste im April und ist der neue Gedichtband von Ursula Krechel. Bei Leibe und zumute heißt das Buch, das im Verlag Jung und Jung erschienen ist. Einem breiten Publikum ist Krechel durch Romane wie Landgericht oder zuletzt Geisterbahn bekannt. Begonnen hat ihre literarische Karriere aber mit dem Lyrikband Nach Mainz und es folgten bislang weitere 15 Gedichtbücher. Insofern ist es sicherlich nicht übertrieben zu sagen, dass die Poesie zentral ist in Ursula Krechels Werk. Beate Tröger, schon der Titel Bei Leibe und zumute erzählt etwas über das poetische Programm der Autorin. Was ist denn charakteristisch in den rund 60 Gedichten, die nun erschienen sind?
Bei Leibe und zumute macht eine Dualität auf über den Leib und das Zumute-Sein. Es geht in diesen Gedichten um die Frage, wie sinnliche Wahrnehmung dann in Sprache gefasst wird. Also wie das, was einem bei Leibe widerfährt. Auch in den erotischen Spielarten übrigens, was ich wichtig finde für diesen Band, wie das übersetzt wird in Sprache. Da könnte man jetzt sagen, das ist ja vielleicht was, was in jedem Buch eine Rolle spielt. Es ist bei Ursula Krechel aber wirklich so, dass sich diese Dualität auch in Formulierungen wirklich in der Sprache niederschlägt. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht, wo das evident wird, nämlich zum Beispiel die zärtlichen Gelenke der Sprache, wo das Körperliche, die Gelenke dann eben auch in die Sprache als Bild mit übersetzt werden. Und die Gedichte, die sich in diesem Spannungsfeld bewegen, untersuchen, wie Sprache das Wahrgenommene so fasst, dass es uns in einem neuen und anderen Licht erscheint. Ich bin total begeistert von dem Band, kann ich vielleicht gleich vorab sagen, der zu diesen Gedichten am Ende auch noch einen kurzen essayistischen Text enthält, der nochmal aufschlüsselt, wie Ursula Krechel vielleicht auch zum Schreiben gekommen ist, warum sie schreibt, der mit der Überschrift Biografie einer Stimme versehen ist. Und ich glaube, es hat noch einen anderen Hintergrund, warum Ursula Krechel so schreibt, wie sie schreibt. Ich glaube, ihr ganzes Schreiben ist ein großes aufklärerisches Projekt, was man auch an ihren letzten drei Romanen, Sie haben es bereits gesagt, Carsten Otte, sehr gut nachvollziehen kann. Shanghai fern von wo, Landgericht und Geisterbahn waren ja alle drei Bücher, die sich sozusagen mit der verdrängten Seite der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, insbesondere des Nationalsozialismus, befasst haben. Und sie hat sehr viel recherchiert für ihre Romane, wie sie das in diesen Gedichten auch umsetzt.
Vielleicht bevor wir das nun im Detail besprechen, glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir einmal diese feinsinnigen Lyrikgebilde von Ursula Krechel hören. Und zwei Gedichte haben wir ausgewählt. Darunter ist Bei Leibe und zumute, das Titelgedicht. Es liest Isabelle Demey.
Bei Leibe und zumute. Zugute könnte man Appellen halten, das Reden schwungvoll, Mikrofone eingeschaltet, ausgeschaltet, sie zischen in den Ohren, darüber klirrende Fahnen. Zugute auch das Räuspern, Rachenlaute, nervöses Lachen, das dann doch erstickt. Zugute auch jemand erschrickt, wenn eine Wasserwand vor dem Gesicht und nichts geschieht. Still ist es dann, peinvoll, wie ein Versagen, das es nicht ist, Leute palavern, andere schweigen eher. Wie es wem zumute ist, weiß man nicht. Lückenloser Lebenslauf erwünscht. Geboren werden. Ja, dafür kann niemand etwas. Seilchen springen, lesen lernen, oh ja, mit Vergnügen und sehr rasch. Ich habe Sprache, wie andere Hunger. Mangel und Überborden zugleich. Im Hören sagen ist das Lauschen verborgen. Verbogene Charaktere. Pflanzen, die der Sonne abgewandt, verkümmern. Phrasen wie, wir sind doch eine Familie, ein Flohzirkus. Alleinsein ist blütenrein, dreifach gesichert verglast, geht leicht über die Hutschnur, drückt aufs Gemüt. Kuckuckskinder wachsen auf und fliegen, andere sind Nesthocker, reiben sich an fremden Federn, fiepen nur. Wieder andere wetzen den frechen Schnabel, der grün. Binäres Denken heißt, viele Möglichkeiten verschenken. Ja, eine Lehre als Tierpflegerin, abgebrochen mit 17. Stroh, Maiskörner, Klauenpflege, dann rundherum ausmisten und der beißende Geruch der Ställe in der Morgenhelle. Ein bisschen rumgekaspert, rumtheatert, den Rand bald voll. Körperwärme versus Hitze. Luftspiegelungen en masse. Gefallsucht kommt vor dem Fall. Rätsel des Phallus. Sodass dir der Kopf gewendet in der schattigen Bodensenke, Schröpfen und Köpfen sind anerkannt pflegerische Maßnahmen. Beeidet ist, mit keinem Tier verschwägert oder verwandt, und die Tiere, das nur als Hypothese, erschüttert, von hormonellen Wellen nicht genügend erforscht. Haben Sie nicht bemerkt, wie Empfindungen schrumpfen, ersetzt durch Beobachtung aus der Distanz, flachen Personalstil, Herzzerreißendes gepostet oder in ausgemergelten Magazinen, wo Hochglanz erwartet wird, Eselsohren, schwindende Auflage. Was da durchs Wasser pflügt hin zu atlantischen Weiten zwischen Gischtkronen, Plankton, Schwebeteilchen von Plastikmüll. Die Dinge verlassen, ehe sie mich verließen. Uhr, Bürste, Eimer. Können heißt stolpern. Können zwischen Strommasten, Helme auf, besser noch unter die Matratze kriechen bei Erschütterungen. Bäume werden entwurzelt, die Warnblinkleuchten sind eingeschaltet. Ich habe doch Glück, nicht? Darüber die einschüchternde Milchstraße. Warum nicht eine vom Licht getüpfelte Bordüre als Konvention?
Können heißt stolpern, Isabelle de Mee las aus Beileibe und zumute. Der neue Gedichtband von Ursula Krechel ist bei Jung und Jung erschienen und steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im April. Hubert Spiegel, wenn man sich Krechels Romane anschaut, wir haben das gerade eben schon gehört, dann sind das oft Emanzipationsgeschichten, hat Beate Tröger gesagt. In welcher Weise findet sich denn dieser politische Blick, um die Fragestellung von vorhin aufzunehmen, auf die Welt auch in ihrer Lyrik wieder?
Ach, auf verschiedene Weise, würde ich sagen. Ich habe bei den 15 Bänden sind es jetzt, ich kenne nicht alle, aber ich hatte manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Lyrik von Ursula Krechel, weil da vieles für meinen persönlichen Geschmack, jetzt nur gesprochen, doch ein bisschen spröde ist. Das ist immer sehr durchdacht, also schwer gedacht. Und manchmal hat mir so ein bisschen das Spielerische gefehlt. Und ich musste jetzt, als ich diese Gedichte gelesen habe, daran denken, dass vor vielen, vielen Jahren mal ein Gedicht von ihr erschienen ist mit dem Titel Verwundbar wie in den besten Zeiten. Und wenn man das heute hört, Verwundbar wie in den besten Zeiten, dann denkt man zuerst natürlich, das könnte, müsste eigentlich von Peter Rümkow sein. Das könnte ein klassischer Rümkow-Titel sein. Ist es aber nicht. Es ist ein klassischer Titel aus dieser Zeit. Die 68er waren vorbei, aber das politische Engagement war überhaupt nicht vorbei. Und Ursula Krechel war da mittendrin. Und in diesem Band, finde ich, spürt man ab und zu so etwas ironische, auch selbstironische Blicke zurück. Es heißt in einem Gedicht, Das ist der Sternmarsch, das ist die erste Zeile. Schwarzbärenrevier heißt das Gedicht. Der Sternmarsch ins eigene ist gescheitert. Und Sternmarsch ist natürlich eine Form des Protestes. Man geht aus verschiedenen Richtungen auf dasselbe Ziel zu und trifft sich da zur großen Kundgebung. Und in dem ersten Gedicht bei Leibe und Zumute haben wir ja auch eine im Grunde politische Situation. Es geht um Appelle, es geht um Palavern. Da kann man sich politische Diskussionen vorstellen aus jener Zeit. Und ich finde die Art und Weise, wie hier auf eine ganz diskrete, wirklich diskrete Weise der Blick zurückgelenkt wird, nicht so sehr ins Persönliche, das natürlich auch, aber so mehr ins Zeithistorische, der Blick zurück auf eine bestimmte Epoche, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da ist auch, wie auch in einigen Formulierungen, die wir jetzt schon gehört haben, auch das Spielerische wieder stärker.
Vielleicht gehen wir auf dieses Spielerische noch ein wenig ein, Hajo Steinert. Mir ist aufgefallen, dass diese Gedichte manchmal wirklich im besten Sinne auch ein unterhaltsames Vergnügen sein können, wie zum Beispiel »Nimm vom Weibe eine Scheibe Speise, doch tu ihr nicht zuleide« und so weiter. Herr Steinert, wie ist das Ihnen ergangen? Haben Sie sich denn bei den Gedichten auch mal amüsieren können?
Ich habe mich durchweg nicht gerade amüsiert, aber eben doch auch unterhalten gefühlt. Und im Gegensatz zu Hubert Spiegel möchte ich schon sagen, dass das spielerische Niveau stark zugenommen hat ihren Gedichten. Und ich finde ja alles nicht durchdacht, dass die Gedichte auch Arbeit sind, dass sie hart an ihren Reimen arbeitet. Das versteht sich von selbst bei einer Schriftstellerin, die ja mit Lyrik angefangen hat. Übrigens eine Schriftstellerin, die beides beherrscht. Da gibt es nicht so viele in der deutschen Gegenwartsliteratur, die sowohl in der Lyrik als auch in der Prosa es zur Meisterschaft bringt. Ja, der Sternmarsch nach Mainz hieß der erste Gedichtband. Der war noch so ganz im Gefolge der neuen Subjektivität jener Zeit. Da waren Karin Kivus, Günter Herburger, Jürgen Theobaldi und so weiter und so fort. Da gab es noch die Widerstandslinie. Die Widerstandslinie ist auch ein Wort, das sie in einem ihrer Gedichte gebraucht. Die war noch gebunden damals und auch in den folgenden Gedichtbänden eher an den politischen Utopien, an den kollektiven Gedanken. Heute sucht sie die Widerstandslinie in der Schönheit. Schönheit ist ein Begriff, den sie oft gebraucht, indem sie einen neuen Atem einhaucht. Schönheit geht ja sozusagen heute über alles, aber auch eben das Spiel. Und wie sie die Sprache abklopft, wie sie die Mehrdeutigkeit von Wahrnehmungen, Wörtern, Sätzen, Redensarten, wie wir gerade gehört haben, präzise in Szene setzt, das gelingt ihr, wie ich finde, wunderbar. Spielerisch, nicht experimentell. Sie passt in keine literarische Gattung, obwohl ihre Formvielfalt durchaus vielleicht anders dazu geben könnte, sie in die sprachbesessene Richtung der Literatur, in die sprachexperimentelle Literatur einzuordnen.
Herr Steinert hat recht. Ich habe in der letzten Zeit selten ein Gedichtband gelesen, der wirklich aus dem Vollen schöpft, sprachlich, der mit allen lyrischen Mitteln, die man sich vorstellen kann, arbeitet. Vielleicht stellen Sie einige vor, Frau Drüger.
Wenn man Wörtergeschehen anschaut, das Gedicht, was am Anfang steht, dann hat man es da wirklich mit einer ganz lustigen, lebendigen Collage aus ganz vielen Lied- und Verszeilen zu tun, angefangen von »Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren« bis hin zu »Ein feste Burg ist unser Gott«. Sie verdreht und dreht sozusagen die Redewendungen, mein Hut, der hat drei Ecken und so weiter, da kann man also ganz lang erstmal Zitate suchen, dahin, dass sie sozusagen die Dinge auf links dreht, ja, dass sie die Redensarten auf ihren Kern jenseits des Metaphorischen, jenseits des Bildlichen wieder zurückholt. Und was dabei herauskommt, ist was eben sehr lustvoll und sehr spielerisch ist. Mein Hut geht durch das ganze Land, ist dann eine Verszeile, die immer wieder auftaucht, im Sinne von, da bleibt auch was in Bewegung und so wie man sein Herz vielleicht wo verliert, so kann man es auch an einen anderen Ort wieder hängen.
Und die Bilder sind, das ist jedenfalls mein Eindruck, sehr anschaulich. Erklärungen oder sagen wir mal lange Recherchen zu irgendwelchen Teilaspekten sind nicht wirklich nötig. Eine Mirakeldichterin ist Ursula Krechel meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Leute palavern, andere schweigen eher. Wie wem zumute ist, weiß man nicht, heißt es in Ursula Krechels Gedichtband Beileibe und zumute, der bei Jung und Jung herausgekommen ist und auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im April steht. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, das wir besprechen wollen. Das bist du, heißt der neue Roman von Ulrich Pelzer, der im S. Fischer Verlag erschienen ist und auf Platz 4 der Bestenliste steht. Es handelt sich dabei, der nahezu drohende Titel legt es nahe, um eine Art Identitätsbestimmung. Der Ich-Erzähler jobbt als Filmvorführer, denkt über seinen ersten Roman nach und wird bald selbst zur Hauptfigur, die sich fragt, warum alles so gekommen ist, wie es kam. Wir befinden uns in den frühen 80er Jahren in West-Berlin. Herr Spiegel, wie wird denn das Leben des Erzählers beschrieben?
In Sprüngen. In vielen, vielen Sprüngen, in vielen Details, auf der Suche nach einer Linie, die sich nicht einstellen will. Wenn man sich den Schauplatz anguckt, Berlin, die Zeit anguckt, frühe 80er Jahre, das Milieu anguckt, studentisch, ja, ein studentisches Milieu, wie es damals ganz typisch war. Das heißt, man hat eigentlich nicht so richtig studiert, ein bisschen was gelesen, natürlich, viel gelesen, aber das hatte nicht immer unbedingt mit dem Studium zu tun, nicht mit dem Studienfach. Man hat gejobbt, man hat sich die Nächte um die Ohren geschlagen, Drogen haben eine Rolle gespielt, Musik hat eine große, große Rolle gespielt. Es gab Plätze, an denen man einfach sein musste. Es gab Bücher, die man lesen musste. Damals war das nicht mehr die Surkamp-Literatur. Was Surkamp für die 68er war, war dann in Berlin der Merve Verlag. Und wenn man sich nur diese Bestandteile zusammen anschaut, dann weiß man schon eine ganze Menge über dieses Buch, finde ich. Es ist ein Roman, der mit autobiografischem Material arbeitet, das ist ganz klar, aber sich darin nicht erschöpft. Es ist ein Bildungsroman, es ist ein Entwicklungsroman, es ist ein Künstlerroman, denn der Ich-Erzähler will Schriftsteller werden. Er hadert damit, er fragt sich, wie das geht. Habe ich überhaupt eine Geschichte zu erzählen? Was könnte diese Geschichte sein, wenn ich mir sicher bin, welche Geschichte ich erzählen will? Wie geht das eigentlich? Das sind die Fragen, mit denen er kämpft. Also das ist ein Bildungs- und ein Künstlerroman, aber er ist es auch wieder nicht, weil er alle Genres eigentlich sprengt. Und das tut er, glaube ich, durch die Art, wie er aufgebaut ist. Also die Erzählstruktur spielt eine ganz große Rolle. Die ist sehr, sehr sprunghaft. Die reiht Detail an Detail. Und diese Details sind auch, glaube ich, Erinnerungsfetzen. Es geht natürlich ganz stark auch um die Erinnerung, die unsere Identität zusammensetzt oder auch verfälscht.
Und dann ist es ja auch noch ein Liebesroman, um das nicht zu vergessen.
Auch
es gibt
das,
noch
ja.
Eleonore. Welche Rolle nimmt sie denn in der Erinnerungsarbeit ein?
Ja, sie ist eigentlich eine Schlüsselfigur, weil mit ihr am stärksten die Frage verknüpft ist, die den Ich-Erzähler auch in anderen Zusammenhängen umtreibt. Es sind eigentlich mehrere Fragen, die zusammenhängen. Und die Fragen lauten, habe ich die falsche Entscheidung getroffen? Wann habe ich den Fehler gemacht? Wäre er vermeidbar gewesen? Gab es nicht Abzweigungen? Hätte ich nicht einen anderen Weg einschlagen können? Was wäre dann eventuell passiert? Also dieses Was wäre, wenn, spielt eine große Rolle. Das ist ein bisschen selbstquälerisch. Das hat ein bisschen was natürlich auch von Biografie, ein Spiel. Wir erinnern uns, Max Frisch, 60er Jahre. Aber er meint das hier sehr ernst. Also diese Fragen, wie konstituiert sich eigentlich ein Ich, eine Identität und welche Faktoren spielen da eine Rolle und wie viel ist eigentlich zufällig? Ein Moment nicht aufgepasst, ein Gespräch mit der geliebten Frau vollkommen versiebt. Natürlich hat sich das angekündigt, dass da was im Busche ist gewissermaßen, dass da nicht alles gut läuft, aber das sind Dinge, denen er nachforscht. Und da ist Leonore als die zentrale, ja, muss man sagen, die Liebe seines Lebens, so klingt es zumindest auch im Rückblick, natürlich eine ganz, ganz wichtige Figur.
Und die Literatur und die Musik und so weiter, all das, was man im Kino gesehen hat, spielt auch eine wichtige Rolle. Und den Ausschnitt, den wir jetzt hören, wird dann auch all das, was wir gerade eben von Hubert Spiegel schon gehört haben, bestätigen. Aus Das bist du liest Johannes Wördemann.
Bücher als Konterbande. Für die Eingeweihten, diejenigen, die bereit waren für eine neue Art zu denken. Ein Denken, das keinen Unterschied mehr machte zwischen Kunst und Wissenschaft und Philosophie. Zonen der Unbestimmtheit, die Frage, wie eine Sache funktioniert, wichtiger als die nach ihrer Bedeutung. Um sich nicht dauernd in mythologischem Firlefanz zu verstricken, unser Unbewusstes ist eine Fabrik und kein Theater, kein griechisches Trauerspiel. Was mir einleuchtete, davon gibt es nichts zurückzunehmen. Und nichts zu bereuen. Vieles von dem, was ich zuerst in Sammelbänden las, besitzt für mich nach wie vor Gültigkeit. Die Couch des Armen, ein Aufsatz von Félix Guattari übers Kino, den ich buchstäblich verschlungen habe. Auf so holzhaltigem Papier gedruckt, dass man beinahe schon die Fasern sah, wie die Produktion des Unbewussten sich mit der Produktion der Bilder verkettet. Filme, die die Anordnungen des Wunsches verändern, die Stereotype durchbrechen, die Zukunft eröffnen. Leonore kannte ich da noch nicht. Das war in dem Jahr zuvor. Überall, wo man nachts hinging, war es hell. Als könnte niemand mehr gedämpftes Licht vertragen. Als müsste alles öffentlich sein, wie man gekleidet ist, mit wem man spricht, in welcher Verfassung. Weiße, kahle Wände, Spiegel, Neonröhren, Kacheln. Dazu passte es auf seine Art, dass Hartwig, wenn wir wieder zusammen unterwegs waren, Wodka auf Eis trank, ich dagegen meist Bier. Erst später gleichsam als Brandbeschleuniger Tequila. Im Dschungel stand man im vorderen Raum an eine der Säulen der Galerie gelehnt, beobachtete die anderen Gäste, wurde beobachtet. Man wusste, wer eine Platte machte, bald machen würde, wer Geld für einen Film aufgetrieben hatte. Eine geschwungene Treppe führte nach oben, wo es Cocktails gab, die uns zu teuer waren. Man blickte von dort herunter wie in ein Terrarium. Dann und wann kam es zu Stürzen auf den Stufen, Abstürzen, bei denen sich aber nie jemand verletzte. Ernstlich, nicht in meiner Erinnerung. Man wandte den Kopf, ein Runzeln der Augenbrauen, Scherben wurden weggekehrt, man redete weiter, als sei nichts geschehen. Was im Kino läuft, ein Konzert, ob man die Ausstellung im Haus am Waldsee gesehen habe, du warst schon, und? Mir hatten die Bilder ungeheuer gefallen. Die Mauer, tanzende Straßenecken, nackte Körper in wilden, breiten Pinselstrichen. Oft liefen Tropfenspuren die Leinwände herab, wie gerade eben gemalt. Alle sprachen davon. Und nicht nur, wenn man den oder den Künstler vielleicht persönlich kannte. Gestern noch hier als Kellner, heute ein Star. Nein, es war genau die Welt, die einen interessierte. Was man für schön hielt, für wert, dargestellt zu werden. Dieses gelbe, sich durch die Dunkelheit schneidende Licht eines Peitschenmastes, Graffiti, der Rausch elektrischer Nächte. Keine Parolen mehr, keine Anklagen. Alles, was man sah, stand für sich selbst und nicht sonst. Die Leere des Potsdamer Platzes, zerbröckelnde und zerschossene Fassaden, der sich langsam um die eigene Achse drehende Stern auf dem Europacenter.
Johannes Werdemann las aus dem Roman »Das bist du« von Ulrich Pelzer, der im S. Fischer Verlag erschienen ist und auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im April steht. Hajo Steinert, das Buch lässt sich auch als einen Essay über das literarische Programm des Autors lesen. Da war die Rede von Bücher als Konterbande, von einer neuen Art zu denken, von Zonen der Unbestimmtheit. Löst Pelzer diese Ideen, die er zunächst mit der Vergangenheit des Erzählers verbindet, auch in seinem Text ein?
Naja, als Essay würde ich das nicht bezeichnen. Das ist ja ein gegenwartsgesättigter Roman mit sehr viel Musik, mit viel Literatur, das hat mir gesagt. Übrigens auch viele Suhrkamp-Autoren dabei, Herr Spiegel. Peter Handke wird oft herbeigeholt und es wird auch darin gelesen und andere Geistesköpfe
dieser
Zeit.
Ja, aber der Kultverlag war Merve, lieber Herr Steinert.
Genau, ja. Das ist
gegen Suhrkamp.
Ja, wir sind jetzt an einem Punkt, der sehr interessant ist. Das ist natürlich ein Roman, der sich sehr schön an die Alters- und Gesinnungsgenossen des Autors wendet, also die heute Mitte 60-Jährigen, dazu gehöre ich auch, also zu uns, die wir einen Hang zum Intellektuellen, zur Bohème, zur Nostalgie, zur Erinnerungsseligkeit behalten haben. Und wir haben auch noch all die Bücher, die hier erwähnt werden, aber nicht essayistisch betrachtet werden, Herr Otten. Die werden nicht weiter betrachtet. Manchmal ist es nur ein einfaches Name-Dropping. Trotzdem sind es Signale, Zeichen der Zeit, wenn Deleuze, Lacan, Guattari, Foucault, Eliot aufgeführt werden und viele andere. Kein Essay, aber es ist ein Roman, der könnte nicht nur heißen, das bist du, das sind wir, wäre genauso ein guter Titel. Aber das wäre zu wenig für diesen Roman, wenn er nur Nostalgie betriebe und uns diese wilde Zeit vor Augen führt. Es war ja eine Zeit, das muss man sich mal vor Augen führen, Anfang der 80er Jahre, die Mauer stand noch. Ost-Berlin spielt nur einmal eine Rolle, weil man rüberfährt und dann für das Wechselgeld sich billig Bücher dort kaufen kann. Pavese war es im Fall von Ich-Erzähler des Autors Ulrich Pelzer. Aber wir sind ja in einer sonderbaren Zeit, die muss auch auf junge Leser geradezu exotisch wirken. Eine Zeit ohne Handys, ohne Laptops, ohne Amazon. Es wurde nicht mit dem Handy fotografiert, man nahm noch eine Polaroid-Kamera. Es ist eine empathische Prosa, es ist eine Liebeserklärung an diese Zeit, die einen Bruch hat in der Liebesgeschichte, die auch erzählt wird. Denn die Leonore, die er ja ohne, heute konnte man das gar nicht mehr machen, eine Frau, weil sie schön ist, einen kurzen Rock anhat und ein Brinkmann-Buch vor sich liegen hat, einfach anzumachen. Der Ich-Erzähler tut es hier, lässt seine Freundin da brüsk stehen, verletzt sie sogar noch an ihrer Strumpfhose und dann ergibt sich eine Liebesbeziehung, von der man von Anfang an weiß, heißt, die passen eigentlich gar nicht zusammen. Spätestens als er ein Bocuse-Buch, ein Kochbuch kauft, hat der Leser die Ahnung, was ist das denn für eine Beziehung? Und was passiert? Naja, da kommt so ein Immobilientyp, ein Finanzfachmann und spannt dem Schwärmer, das ist ein schwärmender Roman, voller lauter Schwärmereien noch, spannt dem Schwärmer die Frau aus und somit ist auch dieses Gegenwartsleben, dieses volle Leben in der Bohème, ist Berlin mehr oder weniger zum Ende gegangen, aber mit einem wichtigen Aspekt. Der Bildungsroman erfüllt sich, denn er will, na was wohl, er weiß dann nach der Trennung, er will Schriftsteller werden. Und das tröstet uns. Und dann kommen ja auch die Romane, dieses, ich lese ihn autobiografisch, dieses Romans von Ulrich Pelzer.
Es sind, glaube ich, noch zwei Fragen offen. Zum einen diese Frage, welche Rolle eigentlich diese Leonore spielt. Und es gibt eine Stelle, wo er sagt, auf einmal war es so, als schriebe ich für sie, für Leonore. Also es braucht in diesem, der Titel sagt es, das bist du. Es braucht für den, der da schreibt oder schreiben möchte, auch dieses Gegenüber, auf das sich sozusagen diese unterschiedlichen Facetten des Lebens, von dem auch nicht ganz klar ist, wo die Fiktion anfängt und die Wirklichkeit aufhört. Das wird auch immer wieder gesagt. Es braucht so eine Art Magnetfeld, in dem sich diese Eisenspäne ausrichten können. Also ich glaube, diese Leonore hat wirklich auch die, in Anführungsstrichen, Funktion, diese Geschichte, das Schreiben überhaupt erst in Gang zu bringen. Und dann würde ich gerne noch eine Bemerkung machen. Es wurde jetzt gesagt, Musik, Film, Psychoanalyse, Filme, Literatur, das spielt alles eine Rolle. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Film eine noch mal herausgehobene Stellung hat.
Ja,
unter all diesen Künsten. Es fängt damit an, dass der Erzähler als Filmvorführer sagt, während die Filme laufen, mache ich mir Notizen. Ich denke nach über das Buch, das ich schreiben will. Manchmal verpasse ich die Blende. Man hört dann, wie das lose Ende der Filmrolle gegen den Projektor schlägt. Und dieses in einen Film sich hineinschreiben oder sich in eine Fiktion hineinschreiben, rahmt diesen ganzen Roman. Es hört nämlich auch auf mit einer Filmvorführszene. Ich sitze am Umrolltisch, heißt es dann. Darüber könnte man jetzt gleich sofort jemanden eine Seminararbeit schreiben lassen. Welche Rolle der Film auch in seiner theoretischen Funktion, es ist von Guattari die Rede, der mit Deleuze zusammengearbeitet hat und Deleuze wiederum ist ja einer der maßgeblichen Theoretiker, was Filmtheorie anlangt, gewesen. Darüber müsste man wirklich nochmal ganz genau nachdenken, ja, wie Film und Literatur bei Pelzer zusammenhängen.
Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Hinweis ist. Ich kann nicht behaupten, dass ich das zu Ende gedacht habe, überhaupt nicht. Aber ich habe mich auch gefragt, was hat es mit dem Film auf sich? Ich glaube auch, dass das die zentrale, ja, Bezugsgröße ist, noch wichtiger als die Bücher. Da stimme ich Frau Tröber völlig zu. Und ich glaube, anders als Hajo Steinert, dass es auch nicht nur so sehr um den Inhalt der Filme geht. Natürlich ist er auch wichtig, welche da genannt werden. Aber ich glaube, es geht auch um das Medium Film an sich. Und warum? Der Film ist die perfekte Fiktion. Das ist die gewissermaßen originalgetreueste Nachahmung der Wirklichkeit, 24 Bilder pro Sekunde, die muss man in die richtige Reihenfolge bringen, die kann man austauschen. Das kann man schneiden, wie man es braucht. Und das kann man ausschneiden, zusammenkleben, und dann läuft es über Rollen und es spult ganz geschmeidig ab. Und es werden ja immer wieder diese Umlenkrollen erwähnt. Also der technische Aspekt der Filmvorführung wird sehr ausführlich und mehr als einmal beschrieben. Und ich glaube, das hat schon seine Gründe. Das ist nicht einfach nur die Faszination der Technik, sondern das ist das andere Modell. So funktioniert Pelzers Schreiben nicht. Er hat auch nicht 24 Bilder pro Sekunde, aber er hat einzelne Bilder in der Erinnerung, aus denen er etwas machen möchte. Also der Film arbeitet mit einer Reihenfolge der Bilder, die die einzig mögliche ist. Sein Schreiben geht ganz anders vor. Das zeigt uns, die Reihenfolge ist nicht beliebig, aber sie ist sehr, sehr dehnbar. Er macht ja unglaubliche Sprünge. Er springt vor und zurück. Er lässt einzelne Figuren auftauchen. Ein paar Bilder lang erfahren wir etwas von ihnen. Dann lässt er sie wieder fallen. Dann ist er in einer anderen Zeit. Dann springt er sogar ins Ausland 2-3 Mal. Also ich glaube, dass es da schon wirklich auch erzähltheoretische Überlegungen gibt bei Pelzer über den Zusammenhang und die Unterschiede zwischen Film und Literatur.
Der Roman Das bist du ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 4 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Mit dem nächsten Buch kommen wir zu Platz 2 und damit zur 1952 geborenen Schriftstellerin Eva Schmidt, die mit Die Welt gegenüber einen neuen Band mit Erzählungen im Verlag Jung und Jung veröffentlicht hat. Die Autorin publiziert seit 1985 und hat dann nach einer Unterbrechung von fast 20 Jahren die beiden Romane Ein langes Jahr und Die untalentierte Lügnerin veröffentlicht und war mit beiden Werken für den Deutschen Buchpreis nominiert. Herr Steinert, die Autorin ist vermutlich immer noch ein Geheimtipp, der sich aber nun wirklich zu entdecken lohnt. Was zeichnet die Prosa der in Bregenz lebenden Schriftstellerin denn aus?
Ja, es sind also jetzt Kurzgeschichten, 12 neue Geschichten unter dem Titel Die Welt gegenüber. Gäbe es einen Preis, einen deutschen Buchpreis für Kurzgeschichten, Eva Schmidt wäre bestimmt in der Endauswahl. Es sind kleine, naheliegende, aus dem Alltag gegriffene, überschaubare, aber auch bedrohliche Welten, von denen sie erzählt. Sie erzählt buchstäblich von Nachbarn, von Menschen, die gegenüber wohnen. Sie erzählt von dem, was sie durch das Fenster oder beim Vorbeigehen gegenüber hört, was sie so alles sieht und was sie sich dabei denken, die erzählenden Figuren. Schmidt variiert immerzu ihre Erzählperspektiven. Sie erzählt mal den ersten Mal in der dritten Person. Es sind kurze Texte, insgesamt 12, zwischen 6 und 38 Seiten lang. Sie handeln allesamt von Verlierern, von Einsamen, Betrogenen, Verlassenen, Zurückgelassenen, Alleinerziehenden, Ausgestoßenen, Abgetrennten, Kranken, von buchstäblich lebensmüden, von missachteten Kindern. Kinder spielen eine große Rolle in dieser Prosa. Häufig sind es auch Menschen im Rentenalter, selten schicksalsergeben, meistens auf der Suche nach einem Ausweg, nicht immer so rabiat wie jener Immobilienmakler, eine schöne Geschichte, in seinem Auto immer zu unterwegs, die Schnapsflasche am Hals, Charlie Parker Platten im Kofferraum, Junkfood auf dem Nebensitz, seine Pistole im Handschuhfach, ein rasend Eifersüchtiger, der jenen Kerl, ein Barkeeper ausgerechnet, der ihm die Frau ausgespannt hat, am liebsten mit einer Donald-Trump-Maske im Gesicht erledigen will. Da muss sich sehr lachen. Am Ende aber mit seinem Immobilienangebotskoffer blau und einsam im Dauerregen steht. Typisch für ihre Geschichten ist, dass sie den Leser Raum lässt, Fantasie gibt. Sie haben manchmal gar kein richtiges Ende. Oder aber man dichtet sein eigenes Ende dazu. Man kann sich selbst hineinmogeln als Leser, Leserin in diese Prosa. Das ist eine Freiheit, die in sehr engen, formgebundenen Short-Stories nicht so unbedingt aufzuweisen sind.
Und um einen Eindruck vom Tonfall und der tatsächlich literarischen Qualität dieser Autorin zu bekommen, hören wir nun den Beginn der ersten Erzählung in Die Welt gegenüber. Es liest Isabelle Dumais.
Das Zimmer, das wir während unseres Aufenthalts in Brighton bewohnten, befand sich im zweiten Stock einer Pension in einem schmalen Haus mit Vorgarten in Upper Rock Gardens. Abends, der Verkehr hatte sich etwas beruhigt, aber noch immer hielten die Busse alle 10 Minuten ein paar Häuser weiter, rauchte ich aus dem Fenster gelehnt meine letzte Zigarette. Das Meer jenseits der Promenade am Ende der Straße hatte sich vom steinigen Ufer zurückgezogen und lag im Dunkeln, während im Haus gegenüber die 2 Fenster im Dachgeschoss erleuchtet waren. Es waren nicht viel mehr als Andeutungen von Leben, kleine Ausschnitte von Alltäglichem, zusammengesetzt aus kurzen Auftritten und spärlichen Gesten mir vollkommen fremder Menschen, die meine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Genau genommen war es zunächst nur ein Vorhang, ein weißer, glatt gespannter Sichtschutz aus Baumwolle oder Leinen, durch den der Schein einer warmen Zimmerbeleuchtung drang. Der obere Teil des Vorhangs oder Rouleaus war lichtdurchlässig, aber dennoch undurchsichtig. Doch hinter einer luftigen Bordüre im unteren Teil bewegte sich ein Mann. Er war mit einem weißen Bademantel bekleidet. Ich sah von ihm weder Schultern noch Kopf noch Beine, sondern je nachdem, wie weit er sich dem Fenster näherte oder wieder im rückwärtigen Teil des Raumes verschwand, einen mehr oder weniger großen Teil seiner Körpermitte. Ich sah den lose über schmalen Hüften geknüpften Gurt des Mantels, sah seine Hände und Arme aus den aufgekrempelten Ärmeln ragen und beobachtete, wie er sich mehrmals Richtung Fenster bewegte und schließlich, nach ein paar Handbewegungen, die nicht verrieten, womit er sich beschäftigte, von diesem wieder entfernte. Anfangs dachte ich, er würde sich zu einem Kind niederbeugen, das in einem Bett am Fenster lag, das Kind zudecken, es vielleicht streicheln. Danach stellte ich mir vor, dass er Kissen auf einem Sofa ordnete oder Gläser auf einem kleinen Tisch. Doch meine Überlegungen wurden durch das Erscheinen einer jungen Frau im danebenliegenden Zimmer unterbrochen. Ich hatte diesen Raum, dessen Fenster weder mit Vorhängen noch mit Jalousien verhängt war, für die Küche gehalten. Eine Vitrine, in deren Fächern Tassen und Gläser gestapelt waren, befand sich an jener Wand, die an das Zimmer grenzte, in dem sich der Mann aufhielt. Mehr war von der Möblierung nicht zu sehen. Doch auf dem Sims des hohen Fensters stand eine gläserne Kaffeemaschine, eines jener alten französischen Modelle, die in den vergangenen Jahren wieder stark in Mode gekommen waren. Die Frau, die im Licht der schwachen Deckenbeleuchtung hantierte, wo die Arbeitsfläche zu vermuten war, hatte kinnlange, sehr gerade geschnittene, dunkle, vermutlich schwarze Haare. Haare, die ihr Profil beinahe zur Gänze verdeckten. Ich hatte den Eindruck, dass es sich um eine Frau asiatischer Abstammung handelte, auch wenn mir nicht ganz klar war, warum. Sie trug, soweit ich erkennen konnte, ein helles, geblümtes, vielleicht rosafarbenes Kleid. Möglicherweise ein Unterkleid, das sich eng an ihren schmalen Körper schmiegte. Und verschwand, ohne mir ihr Gesicht zuzuwenden, schließlich wieder, indem sie das Licht im Hinausgehen ausmachte.
Isabelle de Mey las aus Eva Schmidts Erzählung Nacht, die in dem Band Die Welt gegenüber erschienen ist, der auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im April steht. Hubert Spiegel, die Lesepassage zeigt ja ganz gut, wie Eva Schmidt die Welt gegenüber beschreibt. Die Ich-Erzählerin ist sehr neugierig, aber sie erhebt sich nicht über das, was sie sieht. In welcher Weise steht dieser Blick auf die Gegenstände und Figuren tatsächlich paradigmatisch für diesen Band?
Ja, in extremer Weise. Ich würde sogar sagen, das ist wirklich ein Spiel mit dem Leser. Denn natürlich, wenn er das liest, das ist die erste Erzählung, wenn er den ersten Satz des zweiten Absatzes, der ersten Erzählung des Bandes liest, nicht wissen kann, dass das programmatisch ist. Ich lese es noch mal kurz vor, also worum es mir geht. Es heißt hier, es waren nicht viel mehr als Andeutungen von Leben, kleine Ausschnitte von Alltäglichem, zusammengesetzt aus kurzen Auftritten und spärlichen Gesten. Und jetzt formuliere ich es ein bisschen um. Von uns vollkommen fremden Menschen, uns den Lesern, die doch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist ja genau das Programm, das sie in diesem Buch verfolgt, in 12 Erzählungen. Und das finde ich schon sehr raffiniert, dass so beiläufig dem Leser, ohne dass er eine Möglichkeit hat, es zu merken, unterzujubeln gewissermaßen. Und natürlich gehört zum Raffinement auch dazu, genau dieses Programm dann in den folgenden insgesamt 12 Erzählungen durchzuhalten und umzusetzen. Also ich finde, das ist auf eine sehr unauffällige, unprätentiöse Weise sehr, sehr raffiniert gemacht.
Ich würde gern noch ergänzen zu diesem programmatischen oder poetologischen Ausschnitt, den ich mir auch notiert hatte aus dem Buch, ist das schon in dem Motto Things you did, things you never did, things you dreamed, after a long time they run together. Das ist das, was diesem Buch vorausgeschickt ist, dass diese Ausschnitte von Wirklichkeit, die mich auch so ein bisschen an eine Zugfahrt denken lassen, wo man plötzlich, wenn man was liest, rausschaut und die Aufmerksamkeit sich auf das Vorbeifliegende in einer bestimmten Weise dann wieder heftet, dass in diesem Wahrnehmen des Außen, des Anderen, wie wir es in dieser Geschichte Die Nacht ja auch gerade beispielhaft schon gehört haben, sich dann so eine Art Traumebene mit in die Geschichte einschiebt, die aber ein Stück weit auch beim Leser bleibt. Ja, also diese Offenheit, mit der es Eva Schmidt gelingt, uns über das Angeschaute, Beschriebene in Zustände zu bringen, wo wir uns fragen, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter oder was ist denn jetzt wirklich passiert, ist zum Beispiel auch bei dieser Erzählung über den Immobilienmakler ja hervorragend als Spiel mit dem Leser gespielt, weil man nicht sicher sagen kann, hat er die Frau am Ende erschossen oder nicht. Das wird ja nicht gesagt. Natürlich liegt es irgendwie nahe, wo dann steht, er beobachtet sie erst eine Weile, sie hätte einfach nicht immer weiter noch lachen dürfen oder ich weiß nicht genau die Formulierung. Aber es wird nicht gesagt, ich habe sie erschossen oder umgebracht, wie auch immer, sondern das bleibt anders als zum Beispiel bei Patricia Highsmith, die diese Kunst uns über das Angeschaute auch in die Innenwelten ihrer Figuren reinzuziehen, reinzuverführen, bleibt es bei Eva Schmidt viel mehr im Offenen.
Die Geschichten, die Eva Schmidt erzählt, unterlaufen, das ist mir noch aufgefallen, ja auch grundsätzlich alle Erwartungshaltungen. Das kann man, wie ich finde, sehr gut sehen in der Erzählung Der Mann von der Tankstelle, in der eine Vagabundin namens Sonja den taubstummen Gregor kennenlernt, der auf einem Campingplatz lebt. Er bietet ihr dann einen Schlafplatz. Sie erwartet, dass der junge Mann sie in der Nacht angreift, so wie es eben viele Männer zuvor getan haben. Und am Ende raubt sie ihn aus. Herr Steinert, ist Eva Schmidt so etwas wie eine Meisterin der bitteren Pointe?
Ja, die Pointe ist sehr verdeckt. Ich finde diese Geschichte, die Sie gerade anführen, auch sehr schön. Eine sehr anrührende, nicht rührselige Geschichte, die aber nicht mit dem Raub endet. Es endet damit, dass er sozusagen ahnt, dass nicht nur sein Hund geschlagen wurde von ihr, die Nachbarin ist es, die das alles beobachtet und sozusagen tratscht. Nein, mit dem geklauten Geld geht sie dann nach Paris. Und da setzt natürlich der Hoffnungsort Paris für diese Obdachlose, junge Obdachlose, da setzt natürlich gleich der Gedanke ein, ja, wie wird es ihr da ergehen? Wird sie da aufblühen? Wie geht es mit ihr weiter? Das finde ich eben schön, dass diese Geschichten, wäre ich Creative Writing Lehrer, würde ich zum Spaß mal so eine dieser Geschichten vorlegen und sagen, schreibt das mal weiter. In jeder Beziehung sind diese Geschichten auch von der Erzählperspektive her schon sehr aktuell. Nicht, dass man nach der ersten Geschichte nochmal Hitchcocks Fenster zum Hof sehen will, da ist ja die gleiche Situation, und sich die Edward Hopper Bilder anschaut. Das sind so, die Frauenfiguren haben etwas von diesen Hopper Frauen. Nein, die Geschichten sind deshalb sehr aktuell, weil sie in unserer Zeit, in der Kontakte nicht möglich sind, in der wir zu Hause sitzen, in dem wir mehr aus dem Fenster gucken, als nach draußen laufen und in der Kneipe sitzen. Nicht? Pelzers Leben, Berlin-Leben ist gar nicht möglich zurzeit. Aber hier ist es diese Form literarischer Anteilnahme. Man schaut hinüber und denkt sich, was ist da eigentlich gegenüber los? Aber ihre Kunst, die sollten wir festhalten, ist in der Tat die Präzision, die Lakonie, die Zurückhaltung, mit der sie diese gegenüberliegenden, in den Nachbarschaften liegenden Geschichten regelrecht aufspürt und uns Lesern mit diesen Texten große, große literarische Freude bereitet.
Na, und wie Sie sozusagen auch, wenn ich das noch ergänzen darf, zugleich uns die Möglichkeit gibt, uns einzufühlen, ohne dass wir diesen Figuren jemals zu nahe treten. Und es gibt in der letzten Geschichte eine ernste Sache, nochmal sozusagen ein Exempel von Eva Schmidts Erzählkunst, weil sie da nämlich eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt und sich dann jeweils wie eine Kamera vielleicht auch einen bestimmten Protagonisten näher ranfährt, an die verschiedenen Beteiligten dieser Geschichte ranzoomt und wir dadurch ein Panorama dessen, was sich da ereignet, vorgeführt bekommen, ohne dass man jetzt den Inhalt schon erzählen müsste und ohne dass es in einer Weise artifiziell wird, wo man denkt, naja, jetzt führt uns hier halt jemand vor, was er oder sie alles auch schreibend noch kann, sondern man bleibt trotz alledem immer ganz nah an dem Personal dieser Geschichten dran.
Eva Schmidts Erzählband Die Welt gegenüber erschien bei Jung und Jung, Platz 2 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 1 und zu einem Nobelpreisträger, nämlich zum französischen Schriftsteller Patrick Modiano und seinem neuen Roman Unsichtbare Tinte, der von Elisabeth Edel für den Hansa Verlag ins Deutsche übertragen wurde. Ein von der Seitenzahl her schmaler Band, der aber in jeder Hinsicht das Können dieses Autors zeigt, wie ich meine. Wie immer geht es in seinen Romanen ums Erinnern und Vergessen, um die Frage, was eine Biografie ausmacht und was nicht. Die Geschichte des Erzählers Jean beginnt in den 1960er Jahren, also wieder eine Zeitreise, der im Alter von knapp 20 Jahren für eine Pariser Detektei arbeitet und einen zunächst harmlos wirkenden Suchauftrag erhält. Hajo Steinert, was ist das für ein Auftrag und wie entspinnt sich daraus eine auf vielen Zeitebenen gebaute Recherche?
Ja, zunächst mal müssen wir sagen, dass natürlich auch dieser Roman, ich glaube, es ist so der ungefähr 30. von Patrick Modiano, wieder mal in Paris spielt. Und die Stadt Paris mit den Straßen und mit allen Ecken ist natürlich auch eine Art Hauptfigur, was für Pelzer Berlin ist, ist für Modiano Paris. Es geht auch wieder um Erinnerung. Ja, dieser Fall, der da erzählt wird, sehr mysteriös. Also der junge Mann, Anfang 20, ist eigentlich beseelt von dem Wunsch, einmal Schriftsteller zu werden. Und zu diesem Zweck heuert Jean, weil er glaubt, dass Schreiben etwas mit Recherchieren oder Schnüffeln zu tun haben muss, bei dieser Pariser Detektei an. Von ihr verspricht er sich zumindest Inspiration und sein mysteriöser Auftrag, wer und wo ist Noël Lefebvre? Schwieriger Job, unlösbar, wie es scheint. Es gibt kaum zielgenaue Hinweise. Er quittiert den Job auch nach wenigen Monaten, aber er spürt, der Fall, der hat was. Er wird ihn nicht so schnell loslassen. An seinem letzten Arbeitstag dann, 1965, wie gesagt, stibitzt Jean eine himmelblaue Kladde, ein Dossier, darin nur einige spärliche Hinweise, was und wer Noël eigentlich war, wohin sie sich verdrückt haben mag. Da ist ein Postamt, wo die Briefe an diese Frau postlagernd aufbewahrt worden sein sollen, holt sie aber nie ab. Da ist eine Tanzbar, wo sie aktiv gewesen sein soll, ein Jugendfreund der Gesuchten, ein Schauspieler, von der sich die Detektei viel verspricht. Die Recherche nach der verlorenen Zeit, nach der verlorenen Figur wird sozusagen nur der Recherche wegen, der Suche wegen veranstaltet. Wiewohl hat die Geschichte einen sehr interessanten Showdown.
Darüber dürfen wir eigentlich gar nicht reden. Also ein Erzähler auf der Suche nach den Leerstellen des Lebens, der eigenen und der von Noël Lefèvre. Sie haben es gesagt, Herr Steinhardt. Und wie sich das liest, hören wir nun in einer kleinen Lesepassage aus dem Roman Unsichtbare Tinte von Patrick Modiano, die Johannes Wördemann vorträgt.
Ich stieg an der Rue de l'Albonie die Stufen hinauf zur Metrostation. Wieder einmal hatte ich mich naiv angestellt, in der Hoffnung, Béavior würde mir alles erzählen über Noël Lefèvre, und ich könnte begreifen, warum ich mich schon so lange für sie interessierte. Und am Ende glaubte ich gar, ich sei auf der Suche nach einem fehlenden Kettenglied in meinem Leben. Ich wollte jetzt nicht mehr die Metro nehmen und trat stattdessen in die Passage des Eaux. Ein Ort, der mich tatsächlich an Dinge in meinem Leben erinnerte. Lange schon war ich mir sicher, auf diesem Pfad, früher oder später, gewissen Personen zu begegnen, die ich gekannt hatte. Rechter Hand Fenster, bei denen man nicht wusste, zu welchen Häusern sie gehörten, genauso wenig wie man wusste, wo die Eingangstore dieser Häuser sein mochten. Man brauchte nur an die Scheiben zu klopfen, und ein Gesicht würde auftauchen. Eins von denen, die du seit 30 Jahre nicht gesehen oder sogar vergessen hast, und dieses Gesicht war unverändert. Etliche Personen, bei denen du dich fragtest, was aus ihnen wohl geworden war, wohnten hier, in den Zimmern des Erdgeschosses, geschützt vor der Zeit. Sie würden dir die Fenster öffnen. Die Passage war einsam und still wie gewöhnlich. Linke Hand, eine Umfassungsmauer, hinter der man einen Park erriet oder einen Waldsaum. Von oben, vom Ende der Passage näherte sich eine Gestalt, kam den Weg herunter und wir würden einander begegnen. Noël Lefèvre. Ich dachte an das Schild am Quai und an seine roten Lettern. Garage du Trocadéro, R. Béavior, Chrysler Fachhandel, Tag und Nacht. Und ich musste lachen. Zeugen darf man niemals trauen. Ihre sogenannten Aussagen über Personen, die sie angeblich gekannt haben, sind meistens falsch. Und sie verwischen bloß die Spur. Die Linie eines Lebens verschwindet hinter diesem ganzen Wirrwarr. Wie soll man das Wahre vom Falschen unterscheiden? Denkt man an die widersprüchlichen Fährten, die eine Person hinterlässt. Und über sich selbst weiß man da mehr, wenn ich nach meinen eigenen Lügen und Auslassungen urteile oder nach meinen unbewussten Vergesslichkeiten? Die Gestalt kam näher und hielt an der Hand einen kleinen Jungen. Als die zwei an mir vorbeiging, hätte ich beinahe gefragt, ob sie Noël Lefèvre hieß. Aber wusste sie's? Oder hatte sie's vergessen? Ich konnte nicht anders und folgte ihnen mit den Augen, bis sie dann verschwanden am Eingang zur Passage des Eaux.
Johannes Wördemann las aus Patrick Modianos Roman Unsichtbare Tinte, erschienen im Hansa Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Beate Tröger, dieser Roman beginnt in einer Zeit, in der es keine Internetsuche und keine digitalen Spuren gibt. Und als wir dann in der Gegenwart ankommen, heißt es, das Internet hilft kein bisschen. Ist dieses Buch auch eine Feier der analogen Epoche?
Absolut. Ich würde sagen, dass das Geheimnis für Patrick Modianos Schreiben sowieso eine ganz zentrale Rolle auch schon zu einer Zeit gespielt hat, wo das Internet noch nicht in jedem Haushalt das wichtigste Handwerkszeug war, sage ich mal. Also meine erste Modiano-Lektüre in Dora Bruder, wo am Ende, ich habe es extra nochmal nachgelesen, steht, es geht um ein jüdisches Mädchen in Paris der Besatzungszeit, das von den Eltern über eine Anzeige in der Zeitung gesucht wird, ein riskantes Unterfangen. Und am Ende heißt es, wo sie sich versteckte, in wessen Begleitung sie war, das bleibt ihr Geheimnis, ein armseliges und kostbares Geheimnis, das die Henker, die Geschichte, die Zeit, alles, was einen erniedrigt und zerstört, ihr nicht rauben konnte. Und das Internet raubt ja vielleicht gerade die letzten Geheimnisse bis hin zu Fotos, die kursieren, wo Leute im Urlaub sind, bis hin zu Botschaften, die irgendwie sichtbar gemacht werden, wo sie das nicht sollen. Und Patrick Modiano ist ein großer Freund der fragmentarischen Erinnerung, des Geheimnisses und des Vergessens, was sich auch im Motto des Romans wieder ausdrückt. Wer sich erinnern will, muss sich dem Vergessen anheimgeben, dieser Gefahr, die vollkommenes Vergessen ist und diesem schönen Zufall, denn aus ihm wird Erinnerung. Woran sich die Erinnerung letztlich heftet, hat ja eben nicht nur mit Information zu tun, sondern mit Erfahrung, mit Gefühl. Die Erinnerung heftet sich an die Dinge, wo wir selber innerlich stärker beteiligt sind. Und in diesem Sinn würde ich absolut sagen, es ist auch ein gegenwärts- und zeitkritisches Buch, ohne dass das je in polemischer oder billiger Weise von dem Erzähler verhandelt werden würde.
Der Roman ist auch die Geschichte einer Identitätsflucht, das hat sich ja schon angedeutet, eine Beschwörung der individuellen Freiheit, die eigene Biografie nochmal umzuschreiben. Hubert Spiegel, über die Sprachkunst von Patrick Modiano ist ja schon viel gesagt worden, aber vielleicht beschreiben Sie mal, was die Prosa auch und vor allem in diesem Buch wieder auszeichnet.
Also was mir einfällt als erstes ist die Behutsamkeit. Die Behutsamkeit der Sprache, aber überhaupt der ganzen Herangehensweise. Ich glaube, das ist Behutsamkeit ist kein schlechtes Wort, wenn man Patrick Modianos Art, die Welt zu betrachten und sie zu beschreiben und sein Werk voranzutreiben, wenn man das beschreiben will. Das ist behutsam und beharrlich zugleich. Das Buch erstreckt sich ja über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, also 4 oder 5 müssten es sein, glaube ich. Und das zeigt ja schon, wie beharrlich er seinem Thema folgt. Also in diesem Fall ist es ja der Ich-Erzähler. Aber er tut das auch doch auf eine behutsame Weise. Er versucht, Dinge zu rekonstruieren, sich zu erinnern, die Erinnerungen von anderen ja gewissermaßen auszugraben, an sie heranzukommen. Er ist ein schlechter Rechercheur, muss man sagen. Das hat Hajo Steinhardt ja schon gesagt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er der Recherche überhaupt nicht viel zutraut. Das ist nicht das Verfahren, auf das er setzt. Das Verfahren, auf das er setzt, das ist im Grunde schon im Titel genannt. Das ist nämlich die unsichtbare Tinte. Ja, vorhin haben wir über den Film bei Pelzer gesprochen. Es gibt viele, viele Parallelen. Ich finde beide Bücher sehr, sehr interessant, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich fand es wirklich faszinierend, diese Bücher in einem dichten Zusammenhang zu lesen, die auf den ersten Blick gar nichts gemeinsam haben, außer einigen Themen und einigen ihnen zugrunde liegenden Fragen. Was ist Erinnerung? Was ist Identität? Wie konstruieren wir unsere Vergangenheit? Wie erschaffen wir die Fiktionen, in denen wir leben und mit denen wir leben? Und bei Pelzer ist die Großmetapher gewissermaßen die Technik des Films. Hier ist das entscheidende Bild die unsichtbare Tinte. Also etwas wird aufgeschrieben, aber man kann es nicht lesen, weil die Tinte unsichtbar ist. Und irgendwann wird sie aber doch wieder sichtbar. Durch einen Trick oder vielleicht einfach nur, das ist seine Hoffnung, durch das Vergehen der Zeit. Zeit spielt eine große Rolle. Und seine gewagte These ist, dass unsere Erinnerungen nicht verblassen mit der Zeit, sondern dass sie irgendwann wieder hervortreten, schärfer werden und wir sie lesen können.
Eine Kollegin schrieb über den Roman, alle Elemente, die Patrick Modianos Bücher auszeichnen, sind da und sie sind gelungen. Vielleicht macht gerade das diesen Roman aber auch ein wenig langweilig. Herr Steinhardt, wie sehen Sie das?
Wenn ich Ursula Krechel wäre und ich habe genau gehört, was unser Moderator gesagt hat, langweilig, dann würde ich das Wort Langeweile sofort umdeuten und wortwörtlich nehmen. Ja, es ist hier eine Langeweile, über die erzählt wird. Es ist aber nicht langweilig, dieses Buch im Sinne, es hat mich angeödet, ich wollte am liebsten nach 50 Seiten aufhören.
Die Bücher, das war das Interessante an der heutigen Runde, waren wie unsichtbare bzw. kommunizierende Röhren. Unsichtbare Tinte, So heißt der neue Roman von Patrick Modiano, erschienen im Karl-Hanser-Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Die Bestenliste gibt es selbstverständlich auch in voller Länge, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swr2.de. Im gut sortierten Buchhandel und in vielen Stadtbibliotheken liegen wie immer die Flyer mit zahlreichen Informationen zu den insgesamt 10 Büchern der jeweils aktuellen Bestenliste aus. Aus der Jury haben heute diskutiert Beate Tröger, Hubert Spiegel und Hajo Steinert, der heute zum letzten Mal dabei ist und bei dem wir uns nach vielen Jahren der Jurytätigkeit ganz herzlich bedanken. Aus den besprochenen Büchern haben Isabelle Demey und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.